Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Vortragsreihe Philosophische Grundbegriffe. Heute, wie Sie wissen, steht auf dem Programm Bildung, also etwas, nach dem wir alle dürsten. Unseren Referenten haben die einen oder anderen von Ihnen, die in den letzten Semestern da waren, schon gehört. Das ist Harald Kirchner. Herr Kirchner studierte Germanistik und Philosophie in Stuttgart. Schwerpunkt insbesondere bei der Philosophie lag auf der praktischen Philosophie und dort wiederum auf der Ethik. Jetzt könnte man natürlich fragen, gibt es tatsächlich praktische Philosophie? Tja. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht sollten wir mal die Einteilung der Philosophie nach Aristoteles besprechen. Herr Kirchner hat nach dem Studium beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart ein Volontariat absolviert. Damals hieß das noch Süddeutscher Rundfunk. Sie kennen diese Sendeanstalt nach ihrer Fusion unter dem Namen SWR Südwestrundfunk. Und dort ist Herr Kirchner auch nach wie vor tätig. Er ist jemand, der sich vornehmlich damit beschäftigt, uns Dinge zu übermitteln, nach denen wir uns richten können. Der Mann ist für Nachrichten zuständig oder arbeitet zumindest an denen mit, nämlich im Fernsehen, in der Nachrichtenredaktion von Baden-Württemberg aktuell. Außerdem dreht Herr Kirchner für den Südwestrundfunk Reiseberichte und Dokumentarfilme. Ja, ich denke, wir sind sehr gespannt, was wir heute über Bildung erfahren, und wir können uns ja mal überlegen, ob wir nach dem Abend, vielleicht wäre das eine schöne Frage für unsere Diskussion, etwas gebildeter den Raum verlassen, als wir ihn betreten haben. Nun denn, viel Vergnügen.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie an dem schönen Abend hierher gefunden haben und sich die Zeit genommen haben, was über Bildung zu hören. Danke. Ja, was ist Bildung? Versuchen wir uns dem Problem gleich mal mit einem kleinen Versuch zu nähern. Dieses Teil tut nämlich in irgendeiner Weise nicht. Ja, ich probiere es gerade. Auch der Schalter mag das irgendwie nicht. Hallo?
Nee, ist gut. Nein. Zeig mal. Nee. Ist immer das Gleiche. Ja, wunderbar. Einmal mehr die Batterie leer. Es fängt schon gut an heute.
Gut, jetzt. Also, nähern wir uns dem Begriff Bildung erstmal mit einem kleinen Versuch. Und zwar nehmen wir als Versuchskaninchen einfach mal Herrn Professor Friedrich, der ist unverfänglich, und testen ihn einfach mal. Also, erste Frage, nennen Sie drei Werke Goethes? Ja, Mai.
Sehr. Wie wäre es mit Wilhelm Meisters, waren nur Lehrjahre, dann wie wäre es mit Faust und was hätten Sie denn gern? Vielleicht die italienische Reise fällt mir jetzt gerade ein.
Sehr schön, ich glaub, Kandidat
das hat Sehnsuchtsfaktor.
Sehr schön.
War das jetzt die,
hervorragend, ja.
Die 10.000-Euro-Frage?
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
In welchem Jahr hat der Erste Weltkrieg angefangen?
Oh ja, der Erste Weltkrieg, wann er angefangen hat.
Versteht man mich immer noch nicht?
Ja. Dann mach das doch mal ganz
gut. Machen wir das ganz gut. Ja. Geht es jetzt besser?
Nee.
Ja. Also wir machen es immer dahin und da geht es dann immer. So.
Vielleicht jetzt. Bei der nächsten Studiengebührenvergaberunde überlegen Sie sich vielleicht mal, ob Sie nicht einen Antrag stellen über eine wirklich ausreichende Mikrofonierung der Aula. Ja, wunderbar. Wie wär's? Ja, das, ich glaube, da wäre hier wirklich mal ein Problem zu lösen. Ich bin gefragt worden, in welchem Jahr der Erste Weltkrieg begann. Vielleicht beteiligen Sie sich.
Bingo, gut. Und jetzt die dritte Frage. Wie viel sind nach Einschätzung der Landesregierung die umstrittenen badischen Kulturgüter wert? Was?
Ist die Frage verstanden worden?
Wie viel ist nach Einschätzung der baden-württembergischen Landesregierung, wie viel sind die badischen Kulturgüter wert? Die sogenannten.
Alle.
Die badischen Kulturgüter, um die es in den letzten Monaten ohne Unterlass ging.
Ich könnte mich jetzt unbeliebt machen und sagen, ich komme ja aus Württemberg und... Aber... Oh. Ich nehme mal an, es geht um die Schriften, die da unlängst diskutiert
wurden. Nee, auch nicht, aber die sind Teil davon. Anyway, es sind 300 Millionen, Herr Friedrich hat versagt. Gut. Ja. Also, was sagen diese drei Fragen über Bildung aus? Hat unser Kandidat sich als Gebildeter behaupten können? Oder gehören diese drei Fragen überhaupt zu dem, mit dem sich der Bildungsgrad in irgendeiner Weise messen lässt? Ich sage, dieser Versuch sagt über Bildung eigentlich gar nichts aus. Das liegt zum einen daran, dass Herr Friedrich Graf amtsgebildet ist. Zum anderen wussten wir vorher schon, dass er eine Menge weiß. Aber was können überhaupt einzelne Bildungsfragen zu so einem Thema sagen? Einzelne herausgegriffene Fragen. Es wird ja gerne mal gemacht, dass nach einzelnen abseitigen Themen gefragt wird und daran wir kennen Assessment Centers für irgendwelche Aufnahmeprüfungen, in denen anscheinend Allgemeinbildung abgefragt wird. Also es ist kein durchaus unübliches Verfahren. Also jetzt gucken wir mal, was sagen diese Fragen aus. Es tut immer noch nicht.
Haben Sie das Problem, dass Sie hinten nach wie vor nichts hören, oder wie?
Gut, also ich kann das Ding natürlich auch in der Hand halten, dann geht es besser. Gut. Dann mache ich das. Okay, das sehe ich nur nicht. Okay. Also. Okay, ja. Ja. Deshalb nimmt man Kugeln für sowas. Okay. Also. Vor allem bei der letzten Frage dürften manche gedacht haben, das muss man ja nun wirklich nicht wissen, obwohl es sich um wichtige Kulturgüter handelt, um die heftig gestritten wird. Kleiner Versuch zeigt aber auch sehr gut, in welchem Spannungsfeld der Begriff Bildung steht. Ist Bildung einfach bestimmtes abfragbares Wissen? Also gibt es das, was man einen Wissenskanon nennt? Und wenn ja, was gehört da hinein? Da setzt man Versuch zunächst an. Bei Goethe würde man vielleicht sagen, okay, Bildung, da heißt es immer automatisch Goethe, aber warum eigentlich? Das hat einen Grund, den will ich auch noch nennen, später. Die Frage nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, na gut, ein herausragendes gesellschaftspolitisches, welthistorisches Datum, das unsere Realität nach wie vor bestimmt, das sollte man vielleicht wissen, gut. Die dritte Frage, was sind nach Einschätzung der Landesregierung die umstrittenen badischen Kulturgüter wert? Das dürfte wohl eher problematisch sein, dieses zu einem Gradmesser der Bildung zu machen. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel aus der aktuellen politischen Diskussion. Ich frage einfach mal, an welchen Äußerungen unseres Ministerpräsidenten entzündete sich vorletzte Woche eine bundesweite kontroverse Diskussion? Hier geht es gar nicht groß drüber sprechen, aber ich denke, das sollte man vielleicht wissen. Wir kommen vielleicht später dazu, was da ein Gradmesser dafür sein könnte, wie man das kategorisieren kann und ob man es überhaupt kategorisieren kann. Muss ein gebildeter Mensch über die aktuelle Debatte informiert sein? Ich denke, bis zu einem gewissen Grade ja. Also scheint es, dass Bildung doch in erster Linie etwas mit einem Kanon zu tun hat. Mit der Frage, was muss man als gebildeter Mensch wissen und was gehört zu den verzichtbaren Informationen? Heißt es jetzt, man muss nur noch festlegen, was gehört in den Bildungskanon hinein und was nicht? Hat man das erledigt, muss man dieses Wissen nur noch auswendig gelernt haben und schon hat man einen gebildeten Menschen? Diese Überzeugung scheint zumindest ein deutscher Professor gewesen zu sein und er hat den Versuch unternommen, das nötige Grundwissen zusammenzustellen. Herausgekommen ist ein Buch, das dann Bestseller geworden ist, das heißt, wie könnte es anders sein, Bildung. Und? Es trägt den überaus bescheidenen Untertitel Alles, was man wissen muss. Das ist auf rund 700 Seiten, je nach Ausgaben, mit vielen bunten Bildern zusammengefasst, was nach Ansicht dieses Professors zum abendländischen Bildungsgut zählt. Es gäbe zwar noch viel mehr, was man wissen könnte, doch der Hochschullehrer denkt, mit diesem Rüstzeug könnte man sich in fast jeder intellektuellen Diskussion schlagen. Er gibt sogar Hinweise, wie man sich im gebildeten Gespräch verhält, wenn man nur über ein gesundes Halbwissen verfügt und, oder sein Buch nicht ordentlich auswendig gelernt hat. Die Strategie ist, durch gezieltes Aufzählen der wenigen Dinge, die man wirklich weiß, den Anschein zu erwecken, man verfüge über ein breites Wissen. Andererseits sei es wichtig, an den Punkten den Mund zu halten, an denen man sonst seine Unkenntnis unfreiwillig zum Besten gebe. Die Haltung des Autors bleibt an dieser Stelle etwas unklar. Geht es ihm tatsächlich um solide Bildung oder um die Cleverness bei der Teilnahme an pseudo-intellektuellen Debatten? Aber das nur nebenbei. Kern des Buches ist die Sammlung dessen, wie der Autor sagt, was man wissen muss. Die ersten 300 Seiten geht es um die europäische Geschichte, die seiner Ansicht nach mit der Bibel und Homer beginnt. Dann folgt auf knapp 100 Seiten ein Abriss über die europäische Literatur. Aus, wie sie noch zeigen lässt, naheliegenden Gründen würdigt der Autor dabei die englische Literatur besonders. Dann folgen jeweils 40 Seiten über die bildende Kunst und die Geschichte der Musik. Letztere endet bei Elvis Presley und der Klage über den Niedergang der Kunstmusik, wie er es nennt. Dann immerhin 50 Seiten die Geschichte der Philosophie. Es gibt einen weiteren Teil zur praktischen Nutzanwendung des aufgezählten historischen Wissens, also nochmal gut 100 Seiten zur Sprache und zur Kultur des Buches im Allgemeinen, gefolgt von einer Länderkunde, wobei es nicht um Geografie, sondern um Landeseigenheiten geht. Tja, Kritiker haben dem Autor vorgeworfen, dass der Teil des Wissens, der unser Leben in zuvor nie gekannter Weise bestimmt, im großen Buch der Bildung gerade mal 24 Seiten einnimmt. Es geht um die Naturwissenschaften und die Technik. Kein Wunder, bei dem Verfasser mag man da ausrufen, und ich nenne jetzt einfach mal diesen Namen. Dietrich Schwanitz heißt der gute Mann, und sein Beruf erklärt manches, er war Professor für Anglistik. Naja, der Mann lebte so, war die Kritik eben doch in seiner alten geisteswissenschaftlich geprägten Bildungsbürgerwelt. Ich sehe den Begriff Bildungsbürger im Übrigen nicht negativ, eher positiv, denn der Bürger im Gegensatz zum Aristokraten wie auch im Gegensatz zum Untertanen braucht Bildung. Ohne Bildung ist das Bürgertum nämlich überhaupt nicht denkbar, aber auch dazu später mehr. Aber wir sind eigentlich immer noch bei dem Problem, ist Bildung in erster Linie eine Frage des Kanons und was gehört da hinein? Dem Anglistikprofessor Schwanitz wurde vorgeworfen, dass er die Aspekte, die die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 200 Jahre nachhaltig beeinflusst haben, nur beiläufig erwähnt. Wäre dann alles in Ordnung, wenn der Schwanitz noch ein paar naturwissenschaftliche Schulbücher konsultiert hätte und zu seinem Kanon noch mal 100 Seiten zugepackt hätte? Wäre das die richtige Zusammensetzung des Kanons? Oder darf man die Zusammensetzung so eines Kanons nicht einem Anglisten überlassen? Wäre eine Expertenkommission zur Kanonbildung der richtige Weg? Oder könnte die richtige Instanz sein, oder könnte das überhaupt die richtige Instanz sein, oder kann man so eine bilden? Denn wie wir sehen, ist die Einschätzung, was den Inhalt des Kanons sein kann, durchaus von der jeweiligen Vorprägung und den Interessen des Autors bestimmt. Wenn man aber danach fragt, wer soll und wie kann man darüber bestimmen, was wesentlicher Teil des Bildungsgutes sein soll, dann stellt sich gleichzeitig die Frage, was ist eigentlich der Sinn von Bildung? Hier komme ich wieder zu diesem Spannungsfeld, von dem ich vorher gesprochen habe. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass ich bisher eigentlich nur Fragen gestellt habe. Es scheint eher merkwürdig bei einem Begriff, der Teil der Umgangssprache ist und der allenthalben verwendet wird. Gerade in letzter Zeit wird immer wieder über den Begriff gesprochen, in der Regel in der Zusammensetzung mit anderen Begriffen. Da ist viel von Bildungsreformen, vom Bildungsnotstand, sogar von einer Bildungsfalle die Rede. Wenn aber ein Notstand herrscht und man etwas reformieren will, dann sollte man doch eigentlich klar wissen, worum es geht. Das Problem ist, jeder redet zwar über Bildung, doch wenn es um eine ganz konkrete Definition geht, trifft man für gewöhnlich nur auf wolkige Formulierungen. Eine Ausnahme macht da das etymologische Lexikon des Duden Verlages. Ich zitiere: Bildung, Mittelhochdeutsch Bildunge, Althochdeutsch Bildunga, Schöpfung, Verfertigung, auch Bildnis, Gestalt. Im 18. Jahrhundert das Wort der Entwicklung von Bilden zum pädagogischen Begriff, verflacht aber vielfach zur Bezeichnung bloßen Formalwissens. Das ist erfrischend kurz und trifft die derzeitige Lage ganz gut. Denn im Moment hängt der Begriff Bildung einerseits zwischen der Frage reiner Nutzanwendung, also was muss ich lernen, um welchen Job zu kriegen, und andererseits ist der Begriff Bildung in die Sparte Unterhaltung abgerutscht. Für letztere stehen die ganzen Quiz-Sendungen und ich würde auch das Buch des Anglistikprofessors aus Hamburg zur Unterhaltung zählen. Ist Bildung heute vernünftigerweise also nur noch über ihre Nutzanwendung zu definieren? Geht es darum, die Jugend für den globalen Wirtschaftskampf fit zu machen? Wenn vom Bildungsnotstand die Rede ist, dann geht es darum, dass offenbar das Niveau vieler Schüler nicht mehr dem entspricht, was nötig ist, um einen qualifizierten Beruf zu ergreifen. Die ersten Alarmrufe kamen in jüngster Zeit ja von der Wirtschaft. Die sagte, wir brauchen Ingenieure und wir könnten sofort welche einstellen. Aber wir kriegen nur Leute, die gerade mal eine Sackkarre bedienen können. Man hat erkannt, dass bei uns ein neues Proletariat heranwächst, das nicht einmal die Chance hat, einen vernünftigen Beruf zu ergreifen, weil es nicht genug Wissen mitbringt, um ihn zu erlernen. Dann kamen die PISA-Studien und der gleichnamige Schock. Deutschland verblödet, hieß es da, und schuld daran seien auch die Bildungsanstalten unseres Landes, ebenso wie die Bürger selbst, die sich lustvoll der Hirnerweichung durch Dauerglotzen hingeben. Was also tun? Die zuständigen Kultusministerien haben Lehrpläne überarbeitet und es entspannt sich eine breite, immer noch anhaltende Diskussion darüber, wie man allgemeine Verblödung einerseits und die Forderungen der Wirtschaft andererseits in Einklang bringen kann. Die Unterhaltungsbranche hat ihrerseits auch reagiert. Es wurden noch mehr Quiz-Sendungen ins Programm genommen. Es gab sogar solche, in denen junge Menschen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen brillieren konnten und sich gleichzeitig Prominente bei der Lösung schwieriger Rechtschreibprobleme blamieren durften. Also alles im Griff? Ist mit den bisher gefundenen Problemlösungen die Bildungsmisere und damit unser Problem der Definition der Bildung gelöst? Geht es beim Thema Bildung wirklich nur darum, die Wirtschaft mit Ingenieuren und Informatikern zu versorgen? Das übrige Volk darf sich weiter in Kreuzworträtselfragen abarbeiten und sich damit wieder in der Welt der Gebildeten heimisch fühlen? Ich sage jetzt einmal, all das hat nur bedingt mit Bildung zu tun, denn das ist genau das, was der Lexikon-Eintrag so schön formulierte, der Begriff Bildung verflacht vielfach zur Bezeichnung bloßen Formalwissens. Meine These ist, dass Bildung viel mehr ist. Bildung ist das, was den Menschen überhaupt zum Menschen macht. Bildung ist meiner Ansicht nach die Voraussetzung auch für das Funktionieren eines demokratischen Gemeinwesens. Ein Bildungsbegriff, der sich auf die bloße Nutzanwendung zur Sicherung materiellen Einkommens beschränkt oder gar zum televisionären Gaudium verkommt, der ist auf unzulässige Weise verkürzt. Um diese These zu unterstützen, will ich erst einmal auf die Geschichte der Bildung eingehen. Keine Angst, es ist weniger langweilig, als Sie vielleicht denken. Die Geschichte führt nämlich schnurgerade in die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion. Ich will dann versuchen, einen etwas komplexeren Bildungsbegriff zu formulieren. Mal sehen, ob es klappt. Der Mensch strebt von Natur nach Wissen. Das hat der griechische Philosoph Aristoteles gesagt und damit die Wegmarke gesetzt. Die Aneignung von Wissen ist nach Aristoteles wesensbildend für den Menschen. Griechenland und insbesondere die griechische Philosophie und Kultur sind für die Denker der Renaissance und der Aufklärung denn auch das Vorbild für die Entwicklung ihrer eigenen Auffassung von Bildung. Viele der griechischen Philosophen gründeten eigene Schulen, in denen sie junge Menschen erzogen und zu ihren intellektuellen Mitstreitern gemacht haben. Oft waren das Schulen, die auch politische Redner ausgebildet haben. Es gab zumindest zeitweise eine intellektuelle Streitkultur. Und ein weiterer Aspekt, damals war die Bildung noch universal. Das heißt, es gab zwar verschiedene Fachbereiche, doch es wurde damals noch für möglich gehalten, sich alle Wissensbereiche umfassend anzueignen. Es wäre ungefähr so, wenn Sie heute 10 Studiengänge gleichzeitig belegen würden. Angesichts der Stoffhülle von heute ist es einfach nicht mehr denkbar. Heute ist selbst innerhalb eines Studienfaches eine Spezialisierung fast unumgänglich. Es ist in den letzten 2000 Jahren doch einiges dazugekommen. Von Leibniz heißt es übrigens, dass er der letzte Universalgelehrte gewesen sei. Ein Wissenschaftler, der in jedem Fach seiner Zeit Experte gewesen sein soll. Wenn Sie zum Beispiel auf Aristoteles schauen, Der Mann hat Standardwerke zur Naturkunde, zur Politik, zur Poetik, zur Logik, zur Ethik, zur Metaphysik, also schlicht zu fast allen Wissenschaften geschaffen. Das ist heute, wie gesagt, nicht mehr möglich. Allein die Literatur über Goethe ist von einem einzelnen Menschen rein physisch überhaupt nicht mehr konsumierbar. Das ist eines der Probleme des modernen Bildungsbegriffes, wenn zwar alles wichtig ist, alles aber für einen einzelnen Menschen nicht mehr zu erfassen ist, dann muss man selektieren. Tja, und dann fängt der Schlamassel ja an, wie wir gesehen haben. Aber allein das Problem der Fülle ist nicht das Wesentliche für die Bildung. Ich halte es geradezu für nachrangig, wenn man auf die Geschichte der Bildung schaut. Wichtig ist, dass in der Antike zumindest in den Augen der Nachfahren eine intellektuelle Plattform der Auseinandersetzung geschaffen worden ist. Im Streitgespräch wurden Erkenntnisse sich nicht nur gegenseitig um die Ohren gehauen, es wurde im Diskurs, es wurden dort auch neue Erkenntnisse entwickelt. Das ist besonders schön bei Platon gezeigt, der Großteil seines Werkes ist in Dialogform verfasst. Im Streit haben sich die Kontrahenten gegenseitig befruchtet, auch wenn bei Platon der Sieger im philosophischen Wettstreit immer schon vorher feststand. Na gut, aber welcher Autor würde Dialoge schreiben, in denen er selber immer als Dummkopf dastünde? Das Entscheidende ist, Bildung geht in der Antike nicht nur mit dem Streben nach Erkenntnis einher, sondern Bildung ist auch eng mit dem politischen Leben des Staates verbunden. Aristoteles zum Beispiel war der Lehrer Alexanders des Großen. Die Schüler der verschiedenen philosophischen Schulen haben durchaus auch als Politiker gewirkt. Bildung wird damit zum konstituierenden Element gesellschaftlichen und politischen Lebens. Wichtig, es geht nicht nur um die Bildung von Einzelnen, zum Beispiel Adligen, es geht um eine verhältnismäßig breite Bildung. Je mehr Menschen am politischen Leben eines Staates teilhaben, desto mehr Menschen braucht man natürlich, die die intellektuelle Fähigkeit haben, an diesem Staatswesen teilzunehmen. Und wenn es eine Demokratie gibt, dann müsste man theoretisch an alle, die an ihr mitwirken, den Anspruch stellen, dass sie das politische Geschehen auch erfassen und beurteilen können. Also auch der Wähler muss das können. Ich will jetzt nicht das Loblied auf eine scheinbar heile Welt der Antike singen, sondern sagen, für unsere Bildungsdiskussion ist weniger die historisch exakte Realität der Antike wichtig als die Rezeption in der Neuzeit. Ich meine, wenn wir die Philosophen der Antike ansehen, da finden sich wenig lupenreine Demokraten darunter. Platon zum Beispiel entwarf einen Staat, den wir heute als autoritär und totalitär beschreiben würden, auch wenn darin die Philosophen die Könige sind. Platons Idee war, dass nur die wahrhaft Gebildeten die Regierung stellen sollten, ein rigoroser Ausleseprozess und eine Absicherung der Macht der Intellektuellen durch eine staatliche Armee war seine Vorstellung von Staatsgestaltung. Platons Devise, für einen Staat ist es wichtiger, dass er von den Klügsten regiert wird, als dass alle bei der Gestaltung der Politik mitreden dürften. Unsere heutige Staatsauffassung ist eher umgekehrt. Das Recht am politischen Prozess teilzuhaben, ist bei uns höher bewertet. Dabei muss man in Kauf nehmen, dass nicht immer die vernünftigste Lösung obsiegt. Um Missverständnissen vorzubeugen, auch mir ist die heutige Staatsform bedeutend lieber als Platons Konstrukt. Man könnte daraus schließen, dass selbst das Reglement der Klügsten nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein muss. Allerdings war Platon eben nicht der einzige Intellektuelle, der an der Debatte teilgenommen hat, und es gab viele intellektuelle Schulen in der Antike. Entscheidend ist die Pluralität der Auseinandersetzung, die vor den Extremen schützt. Auch das ist eine Einschätzung, die eher aus dem heutigen Blickwinkel getroffen ist. Die Antike fasziniert die Autoren der Neuzeit vor allem deshalb, weil es im Mittelalter völlig anders ausgesehen hat. Bildung überließ man im Wesentlichen der Kirche. Die Denkfabriken des Mittelalters waren Klöster und dort blieb dieses Wissen auch. Fast sämtliche bekannte Philosophen der Zeit waren Mönche und andere Geistliche. Wenn sich Machthaber mit intellektuellen Inhalten beschäftigt haben, dann war das aus persönlichem Interesse, nicht staatspolitische Notwendigkeit. Wozu sollte sich ein Fürst oder ein König auch mit womöglich philosophischen Fragen auseinandersetzen? Seine Macht war nicht durch Wahlen begründet, das heißt, er musste niemandem gegenüber darlegen, warum er regieren will und was er zu tun gedenkt, um das Gemeinwohl zu befördern. Der damalige Potentat hat seine Macht von den Vorvätern ererbt oder sie sich militärisch erstritten. Das heißt, er musste kein gebildeter Mensch sein, um seine politische Position zu erhalten. Das übrige Volk hatte nichts zu melden und auch der Staat hatte wenig Anlass, sich womöglich aufmüpfige Bürger heranzuzüchten. Auch die Kirche behielt ihr Wissen weitgehend für sich. Nur Priester haben sich mit Wissensfragen beschäftigt und nur unter ihnen wurde dieses dann auch diskutiert. Das Mysterium des Glaubens war nur Gegenstand interner Diskussion. Das gemeine Schaf sollte nicht wissen, sondern eben glauben. Eine Bildungsrevolution, wie auch eine politische Revolution, ging dann aber doch von der Kirche selbst aus, wenn auch völlig anders, als die katholische Kirche sich das vorgestellt hatte. Martin Luther zweifelte Elemente der religiösen Lehre und vor allem der Glaubenspraxis an und stellte sich gegen seinen Dienstherrn. Für unser Thema viel wichtiger ist seine Leistung als Demokratisierer von Bildung. Luther übersetzte die Bibel. Erstmals konnte Gottes Wort nicht nur von der Priesterschaft, also von einer eingeschworenen Riege von Experten, vernommen werden. Es war vielmehr für jeden möglich, Gottes Wort direkt und selbst zu hören. Denn zuvor war es üblich, biblische Zitate in Latein, Griechisch oder gar Hebräisch zu verbreiten. Der gewöhnliche Kirchgänger musste also an zweierlei glauben. Erstens an die Inhalte der Religion und zweitens an die Interpretation der Glaubensinhalte durch den Priester. Die Auslegung des Priesters konnte der normale Gläubige nicht selbst mit einem Originaltext vergleichen, geschweige denn überprüfen. Faktisch war die Bibel damals für die Gläubigen ein Geheimtext. Das heißt, die Bibelübersetzung war der entscheidende Schritt intellektueller Emanzipation, denn erst wenn man die Möglichkeit hat, sich über etwas zu informieren, hat man auch die Möglichkeit, selbst darüber vernünftig zu urteilen und sich auseinanderzusetzen. Zur Übersetzung der Bibel kam die Erfindung des Buchdrucks und damit die schließlich massenhafte Verbreitung des Quelltextes der christlichen Religion. Für den Begriff der Bildung wurde dann eine Strömung innerhalb des Protestantismus wichtig. Es war der Pietismus. Grob vereinfacht ging es den Pietisten um eine möglichst individuelle, unmittelbare Gotteserfahrung. Dazu war zunächst das Studium der Bibel sehr wichtig. Die Bibelkreise, die es heute in vielen Gemeinden noch gibt, die gründen sich auf diesen Ursprung. Wichtig war den Pietisten aber vor allem die innere Bildung des Menschen, die sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzte. Dem Studium der Bibel, dem Gottesdienst, dem Gebet und den Erfahrungen der allgemeinen Lebenspraxis. Bildung also als die Formung einer inneren Haltung des Menschen. Das ist in der Moderne der entscheidende Punkt für den Bildungsbegriff. Es geht nicht nur um die Vermittlung bloß funktionalen Wissens, also wie baue ich ein Haus, wie stelle ich aus einem Klumpen Erz ein Schwert her, vielmehr, es geht um die Entwicklung einer geistigen Haltung des Einzelnen zu seiner Welt. Im Wortsinn bedeutet Bildung ja auch primär zusammensetzen. Ins Weltliche wendet sich der Bildungsbegriff mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Diskussion über Bildung beginnt, in der wir immer noch stecken. Die Aufklärung ist vor allem eine bürgerliche Bewegung. Mit einer wirtschaftlichen Emanzipierung der Bürgerschaft geht eine geistige einher. Der freidenkende Mensch will sich nicht mehr allein von der Kirche und schon gar nicht von einem absolutistischen Monarchen sagen lassen, wo es lang geht. Der Begriff Bildung wird hier zunächst zu einem pädagogischen, dann langsam, aber sicher auch zu einem politischen Begriff. Im 18. Jahrhundert wird auch das Kind sozusagen entdeckt. Man macht sich Gedanken darüber, wie man Kinder erziehen soll und was sie wissen müssen. Früher war das Kind schlicht ein kleiner Erwachsener, der halt nicht so konnte wie die Großen. Das ist jetzt mal grob vereinfacht die Geschichte des Kindes bis zur Aufklärung. Und verließen Sie ihn ganz. Ja, wir versuchen vielleicht einen Batteriewechsel. Wir probieren mal. Geht es so? Na, bestens. Gut. Uff, kann ich mich mit der anderen Hand auch festhalten. Gut. Also, jetzt aber unterhielt man sich darüber, wie Kinder sich entwickeln. was sie dazu brauchen und wie sie positiv oder auch negativ beeinflusst werden. Ganz bedeutend in dieser Hinsicht ist von Jean-Jacques Rousseau der Erziehungsroman Emile. Hier wird die Entwicklung eines Kindes in seinen verschiedenen Stadien beschrieben. Jedes Stadium hat seine Besonderheiten, auf die der Erzieher speziell eingehen muss. Entscheidend ist, dass das Kind unkorrumpiert durch die Einflüsse der Gesellschaft zu einem natürlich sittlichen Wesen heranwachsen kann. Es ist von der Bildung der Seele die Rede. Ihre Vollendung findet die Erziehung Emils in der Liebe zu Sophie, die durch eine Erziehung zur Liebe begleitet wird. Das Buch ruft einen Skandal hervor, vor allem die Kirche findet Anstoß an Rousseaus Werk. Goethe hingegen hält den Emil für ein Naturevangelium der Erziehung. Bildungsfragen waren also immer schon kontrovers. In Deutschland hat das Buch eine enorme Wirkung. Es wird zum Gegenstand einer allgemeinen Erziehungsdebatte. Eigentlich entsteht jetzt erst die Frage der Erziehung und damit auch die der Bildung, also in Deutschland jetzt mal auf diesen Prozess geschaut. Es entsteht sogar eine eigene literarische Gattung, es ist der Bildungsroman. Darin geht es nicht um die Frage, was alles gehört zu dem, was man wissen so muss, wie der Anglistikprofessor so schön formuliert hat. Für entscheidend, sondern es geht um die Entwicklung des Menschen insgesamt. Der bloße Bildungsinhalt macht die Bildung eben nicht aus. Berühmt wurden besonders Bildungsromane von Christoph Martin Wieland, der Agathon, und natürlich Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe, den auch Volker Friedrich gelesen hat oder zumindest kennt. Gelesen, wunderbar. Interessant ist, dass der Wilhelm Meister nicht im Kindesalter beginnt, obwohl der Roman auf Wilhelms Kindheit immer wieder eingeht. Im Mittelpunkt steht die Ausbildung des sittlichen Charakters der Hauptfigur. Und mit sittlichem Charakter ist nicht gemeint, ob sich Wilhelm bei Tisch oder im Schlafzimmer ordentlich benehmen kann. Es geht vielmehr um die Vervollkommnung des Menschen. Im 18. Jahrhundert wird die Frage diskutiert, welche Lebensform ist die, die die Anlagen des Menschen am besten zur Geltung bringt. Es werden Bildungsideale formuliert. Berühmt geworden ist die Formulierung, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Es stammt aus Goethes Gedicht Das Göttliche und ich will es jetzt mal zitieren. Ich lese es mal vor. Das geht. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Heil den unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. Sein Beispiel lehrt uns jene Glauben, denn unfühlend ist die Natur. Es leuchtet die Sonne über Bös und Gute, um den Verbrecher glänzen wie den Besten der Mond und die Sterne. Wind und Ströme, Donner und Hagel rauschen ihren Weg und ergreifen vorübereilen einen um anderen, um den anderen. Auch so das Glück tappt unter die Menge, fast bald des Knaben lockige Unschuld, bald auch den kahlen, schuldigen Scheitel. Nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Er allein den Guten lohnen, dem Bösen strafen, heilen und retten, alles Irrende, Schweifende, nützlich verbinden. Und wir verehren die Unsterblichen, als wären sie Menschen, täten im Großen, was der Beste im Kleinen tut oder möchte. Der edle Mensch sei hilfreich und gut, unermüdet schaffe das Nützliche, Rechte, sei uns ein Vorbild jener geahneten Wesen. Ich habe das Gedicht jetzt nicht vorgetragen, weil es so schön ist oder weil es eben von Goethe ist und der dazugehört, sondern weil darin ganz entscheidende Punkte des modernen Menschenbildes versammelt sind. Da ist zum einen der Mensch, der ist zwar Teil der Natur, aber durch seine Teilhabe am Göttlichen herausgehoben. Warum ist er herausgehoben? Weil er im Gegensatz zum Tier in der Lage ist, moralisch zu handeln. Ja, weil er überhaupt eine Moral hat. Ein Tier hat keine. Und das ist der andere Aspekt. Diese dem Menschen inhärente sittliche Anlage muss er, um Mensch zu sein, auch ausbilden. Das ist im Übrigen auch der kategorische Imperativ von Kant, sein Freiheitsbegriff. Darum geht es, Den Menschen ist eine Sittlichkeit inhärent, das macht ihn zum freien Wesen, das ist überhaupt der Grundkern. Und so funktioniert auch eine Demokratie, anders geht es nicht. Mit dieser Fiktion der Freiheit und auch der Eigenverantwortlichkeit, mit der inhärenten Anlage einer in sich gehenden, einem sittlichen Gesetz, das man hat in sich, ohne äußeres Zutun. Das heißt, Kants Überlegung ist die, man kann gut von schlecht unterscheiden, egal in welcher Lage man ist, egal auf welcher sozialen Stufe man steht. Das ist ein Durchbruch für unser modernes Staatsbild eigentlich. Und das ist im Prinzip auch das, was Goethe schreibt. Also, es geht um diese sittliche Anlage. Er muss, um Mensch zu sein, diese ausbilden. Das ist die Verantwortung des Erziehenden. Und sobald der Mensch erwachsen ist, liegt es in seiner eigenen Verantwortung, diese sittlichen Anlagen weiterzuentwickeln. Interessant bei dem Gedicht ist auch, dass es sich auf das Göttliche, aber nicht auf Gott bezieht. Goethe spricht von einem von höheren Wesen, also immer im Plural. So, als ob er eher den griechischen Götterhimmel vor Augen hätte oder als ob er einen naturreligiösen Ansatz verfolgte. Die moralische Autorität liegt auf jeden Fall im Menschen selbst. All das ist Ausdruck der Eigenverantwortlichkeit des Menschen, und wenn jemand eigenverantwortlich handeln soll, dann wird der Bildungsbegriff, wie vorher angesprochen, auch zum politischen Begriff. Das 18. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert der Französischen Revolution. Einer der deutschen Bildungsheroen wird sogar von den Revolutionären zum Ehrenbürger der Revolution in Frankreich gemacht, Friedrich Schiller. Seinem Kollegen Goethe war die Revolution allerdings dann doch suspekt, was ihn später für das eher konservative Bildungsbürgertum etwas kompatibler machte. Doch beim Bildungsbürgertum sind wir noch nicht ganz. Aber das Bürgertum schuf sich seine intellektuelle Unabhängigkeit auch durch die Formulierung von Bildungsidealen, wie ich sie eben bei Goethe beschrieben habe. Der nicht nur ökonomisch, sondern auch intellektuell unabhängige Bürger aber war der Untergang des alten politischen Systems. In England verbürgerlichte sich der Adel, indem er selbst Handel trieb. In Frankreich wurde der König vom Thron gestoßen und Deutschland gab es politisch noch nicht. Und das macht gerade für Deutschland den Bildungsbegriff zu einem besonderen. Bekanntlich war Deutschland im 18. Jahrhundert noch ein Sammelsurium kleinster Staaten. Das verbindende Element war die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Kultur. Das, was man Weimarer Klassik nennt, war prägend für den Kultur- und Bildungsbegriff in Deutschland. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts emanzipierten sich auch die Künste, bildende Kunst und die Musik, auch die Literatur, die waren zunächst bestimmt durch Mäzenatentum von Adel und Kirche. Die Kunst, die dabei herauskam, war natürlich geprägt von den Forderungen der Auftraggeber. Das sollte sich ändern. Mit dem Erstarken des Bürgertums entwickelte sich auch der freischaffende Künstler. Teils waren sie in scharfer Opposition zu den Mächtigen und waren dadurch oft Hungerleider, oder sie haben sich mit den Mächtigen arrangiert. Entscheidend dabei ist, dass der Dichter sich nicht nur als Unterhaltungsschriftsteller verstanden hat, sondern als moralische Instanz. Lessings Dramen sind allesamt moralische Lehrstücke, man denke nur an Nathan den Weisen, ein Stück, in dem es um religiöse Toleranz geht. Schiller ruft das Theater schlicht zur moralischen Anstalt aus. Der Anspruch, den Dichter an die Wirkung ihrer Werke haben, der ist hoch und steigert sich. Um das zu illustrieren, möchte ich aus einer Vorlesung Schillers zur Aufgabe des Theaters zitieren. Die höchste und letzte Forderung, welche der Philosoph und Gesetzgeber einer öffentlichen Anstalt nur machen könnte, ist Beförderung allgemeiner Glückseligkeit. Was die Dauer des physischen Lebens erhält, wird immer sein erstes Augenmerk sein. Was die Menschheit innerhalb ihres Wesens veredelt, sein höchstes. Bedürfnis des Tiermenschen ist älter und drängender. Bedürfnis des Geistes vorzüglicher, unerschöpflicher. Wer also unwidersprechlich beweisen kann, dass die Schaubühne Menschen- und Volksbildung wirkte, hat ihren Rang neben den ersten Anstärken des Staates entschieden. Er fährt fort. Es ist nicht Übertreibung, wenn man behauptet, dass diese auf der Schaubühne aufgestellten Gemälde mit der Moral des gemeinen Mannes endlich in eins zusammenfließen und in einzelnen Fällen
seine Empfindung bestimmen. Diese Eindrücke sind unauslöschlich und bei der leisesten Berührung steht das ganze abschreckende Kunstgemälde im Herzen des Menschen wie aus dem Grabe auf. So gewiss sichtbare Darstellung mächtiger wirkt als toter Buchstabe und kalte Erzählung, so gewiss wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze. Schließlich wird es ganz bedeutend, Schiller beendet seine Vorlesung über die Wirkung des Theaters mit dem Satz: Jeder Einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus 100 Augen auf ihn zurückfallen, und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum. Es ist diese, ein Mensch zu sein. Es geht also ums große Ganze. Theater, Kunst sind nicht mehr bloßer Zeitvertreib und Unterhaltung. Sie sind Teil geworden der inneren moralischen Bildung des Menschen. Schiller meint es mit dem Theater also wirklich sehr ernst. Zum Vergnügen geht der Bürger da nicht mehr hin. Er ging hin, um sich zu bilden. Und bilden heißt, sich nicht nur an einem Kanon abzuarbeiten, sondern zu begreifen, das Gesehene in einen Kontext zu stellen und daraus für sich selbst sittlichen Gewinn zu ziehen. Selbst die gesellschaftliche Stellung der Schauspieler begann sich zu ändern. Bisher waren sie einfach nur fahrendes Volk auf der untersten sozialen Stufe. Jetzt wurden sie zu Mitarbeitern einer moralischen Anstalt. Eine Sonderrolle kommt Goethe hierzu. Die kommt einem guten Mann einfach nicht vorbei. Er gab sich stets als unabhängiger Dichter, was er in seiner Produktion sicher auch war. Aber auf der anderen Seite war er eine Art Staatsdichter. Immerhin Goethe, ein Bürgerlicher im Übrigen, das von kam erst später. Er war Minister im Herzogtum Weimar. Er war freundschaftlich mit dem Herzog verbunden und der ließ ihn auch machen. Goethe konnte sich sogar einmal für 2 Jahre ohne vorherige Absprache nach Italien absetzen, bei voller Bezahlung übrigens. Welcher Arbeitgeber würde es heute noch zulassen? Schon zu seinen Lebzeiten entstand um ihn und seinen Freund Schiller, der ja ebenfalls nach Weimar gezogen ist, ein regelrechter Kult. Das ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Goethe etablierte in Weimar eine Art Autorentheater. Er selbst, Schiller, aber auch andere Autoren konnten hier ihre Stücke selbst inszenieren und auch ganz eng mit anderen Regisseuren zusammenarbeiten. Was sich hier entwickelte, ist eine ganz eigene Mixtur aus freier Kunst und halbstaatlicher Weihestätte. Das Weimarer Hoftheater wurde später dann, lang nach Goethe, dann auch zum Nationaltheater umbenannt. Was ich hier beschreiben will, ist der Prozess, wie sich Künstler im Zuge der bürgerlichen Emanzipation aus der Umklammerung des Adels und der Kirche allmählich befreien und gleichzeitig speziell bei Goethe und Schiller in Form nationalen Dichterkultes, dass dieser entsteht. Die Weimarer Klassik wurde zu einem Objekt nationaler Identifikation und das ist in einer Zeit, als es diese Nation noch nicht gab, besonders wichtig. Dadurch nimmt der Dichterkult in Deutschland eine Sonderstellung ein. Im frühen 19. Jahrhundert gab es auch zahlreiche Bildungsreformen, insbesondere in Preußen. Dort wurde 1812 per Erlass das Gymnasium geschaffen, die deutsche Bildungsstätte schlechthin. Gymnasium ist ursprünglich übrigens die Bezeichnung für einen antiken Sportplatz. Das Bildungsideal des neuen Gymnasiums war ein humanistisches. Das hieß, man orientierte sich an der Antike. Alte Sprachen, Griechisch und Latein waren die zentralen Fächer. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das war das Credo der Bildungsanstalten. Goethe und Schiller waren natürlich auch im Bildungskanon vertreten. Damals war das ein ungemein fortschrittlicher Ansatz. Preußen galt zu dieser Zeit als verhältnismäßig liberal. Mit dem Ausbau staatlicher Bildungseinrichtungen entwickelte sich auch das, was man gerne Bildungsbürgertum nennt. Der Bildungsbürger war einer, der seinen Homer im griechischen Original und Cicero auf Latein lesen konnte und natürlich hatte er eine umfangreiche Kenntnis der jetzt zu Klassikern gewordenen Dichter. Im 19. Jahrhundert bastelt man sich dann auch den Mythos von den Deutschen als einem Volk von Dichtern und Denkern zusammen. Allmählich verliert der Begriff Bildung seinen aufklärerischen, emanzipatorischen Charakter. Man verneigt sich lieber vor den kulturellen Leistungen, die das deutsche Volk hervorgebracht hat. Gerade für das neu gegründete Deutsche Reich ist es wichtig, den aus diesem Kulturmythos außer diesem Kulturmythos hat es wenig nationale Symbole, mit denen man die Einheit befördern könnte. Was in England das Empire mit all seinen Kolonien ist, ist im Deutschen sein Reich der Kultur. Wenn man bedenkt, welchen geistigen Ursprung die deutsche Dichtung hatte, ist das, was da langsam passierte, geradezu eine Pervertierung der eigenen Kultur. Goethes Geburtstag wurde damals pompös gefeiert. Da sind stramme Männer in Uniformen aufmarschiert, um dem toten Dichterfürsten zu huldigen. Im Gymnasium wurde gepaukt. Ein Maß der Bildung war oftmals die Fähigkeit, Gelesenes zu reproduzieren. Der beste Schüler war der, der die längsten Gedichte fehlerfrei aufsagen konnte. Es hat den Anschein, als ob viele mehr auswendig gelernt als verstanden hätten. Das deutsche Gymnasium wurde zu einer Kaderschmiede des deutschen Beamten und des deutschen Offiziers. Bildung als Subversion, damit war es vorbei. Friedrich Nietzsche hat damals eine Vortragsreihe geschrieben mit dem Titel »Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten«. Darin beklagt er sich über den Niedergang des alten Bildungsideales. Zwar bilde man sich ein, das deutsche Gymnasium sei die Fortsetzung des Hellenismus mit anderen Mitteln, aber davon sei es weit entfernt. Nicht die innere Bildung, Nietzsche nennt es die wahre Bildung, würde betrieben, sondern eine Form der Gelehrsamkeit, sprich unreflektiertes Wissen. Nietzsche kritisiert das Gymnasium, dass es zu einer bloßen Stufe auf der Karriereleiter verkommen sei. Ich zitiere: Hier wird das Gymnasium vor allem als eine gewisse Staffel der Ehre angesehen. Und alles, was einen Trieb nach der Sphäre der Regierung fühlt, wird auf die Bahn des Gymnasiums gefunden, auf der Bahn des Gymnasiums gefunden werden. Dies ist eine neue und jedenfalls originelle Erscheinung. Der Staat zeigt sich als ein Mystagoge der Kultur und während er seine Zwecke fördert, zwingt er jeden seiner Diener, nur mit der Fackel der allgemeinen Staatsbildung in den Händen vor ihm zu erscheinen, in deren unruhigem Lichte sie ihn selbst wieder erkennen soll, als das höchste Ziel, als die Belohnung aller ihrer Bildungsbemühungen. Ein weiterer Kritikpunkt Nietzsches ist, dass Bildung nur noch funktionalen Charakter habe. Bildung sei nur noch bezogen auf die mögliche Karriere und auf eine fachspezifische Vorbereitung auf einen Beruf. Bildung sei nur noch eine Frage der Nutzanwendung. Eine Kritik, die heute aktueller ist denn je. Kritiker sagen, im deutschen Bildungswesen hätte sich seit der Kaiserzeit und den Veränderungen, die die 68er bewirkt haben, nichts geändert. Ich denke auch, dass die Zäsur 1968 nicht zu unterschätzen ist. Das Aufbegehren der Studenten damals war auch ein Aufschrei gegen das verkrustete Bildungssystem. Ausgelöst wurde es in Deutschland vor allem durch die bis dahin kaum aufgearbeitete Nazizeit. Einer der Leitsprüche damals war: Unter den Talaren ist der Mief von 1000 Jahren. Man muss wissen, die Universitätslehrer damals sind zu festlichen Anlässen gerne mit Talaren herumspaziert. Wichtiger war natürlich das Entsetzen darüber, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur ein Großteil der übrig gebliebenen Nazis munter weiter im Staatsdienst wie auch in der Wirtschaft weiter tätig waren. Es ging auch darum, dass der Kultur- und Bildungsmythos scheinbar ohne größere Blessuren aufrechterhalten worden sei. Wie kann es passieren, dass aus dem sogenannten Volk der Dichter und Denker das Volk der Schlechter und Henker werden konnte, trotz Goethe und Schiller? Wie ich vorher beschrieben habe, war der Bildungsbegriff eng mit dem Selbstverständnis des staatlichen Bildungssystems und mit der Ausbildung seiner Beamtenschaft verbunden. Gerade deswegen war hier das Entsetzen über das Versagen dieses Bildungsapparates groß. Offenbar konnte das stets propagierte humanistische Bildungsideal, ich sage es nochmal, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, dieses Bildungsideal konnte das Abrutschen in die Barbarei nicht verhindern. Am Ideal kann es nicht gelegen haben, das kann man auch heute noch mit Fug und Recht vertreten. Offenbar aber war die Umsetzung nicht wirkungsvoll genug, um die Katastrophe zu verhindern. Die Frage ist, kann ein Bildungssystem so etwas wie den Nationalsozialismus verhindern? Ich lasse es mal offen. Wie sieht es heute aus? Produzieren unsere Bildungseinrichtungen Menschen, auf die das Prädikat edel, hilfreich und gut zutrifft? Die Demokratie scheint zumindest nicht gefährdet zu sein, das ist schon mal eine ganze Menge. Aber es gibt eine anhaltende Klage über den Niveauverlust. Ich habe das eingangs erwähnt. Die Wirtschaft verlangt nach Fachkräften, nach Ingenieuren. Doch leider ist das produzierte Humankapital nicht wert, was es verspricht. Der Begriff Humankapital wird übrigens tatsächlich in der Wirtschaft verwendet. Und ich glaube, hier setzt das Problem, das wir mit dem Bildungsbegriff haben, an. Humankapital, damit sind Menschen gemeint. Genauer gesagt, solche Menschen, die in einem betrieblichen Prozess zur Gewinnmaximierung eingesetzt werden können, beziehungsweise Menschen, deren man sich schnellstens entledigen muss, falls sie für letzteren Zweck nicht mehr brauchbar sind. Man hat das Gefühl, dass der Unterschied zwischen Humankapital und Biomasse nur noch ein gradueller, aber kein qualitativer mehr ist. Böse Zungen sagen, beides braucht man eigentlich nur zum Verheizen. Ganz im Ernst, die heutige Problematik liegt wohl nicht darin, dass ein Bildungsideal durch Ideologien verfremdet wird. Im Gegenteil, der Vorwurf heute lautet, dass Bildung nahezu wertfrei vermittelt wird. Genauer gesagt, Bildung ist heute im Wesentlichen durch ihre Nutzanwendung geprägt. Wenn nach Sinn und Unsinn von Lehrinhalten gefragt wird, dann immer mit dem Blick darauf, was kann ich damit später beruflich anfangen. Das hat zu einem Boom der Naturwissenschaften geführt. Und es ist sicher nicht falsch, in einer durch Technik bestimmten Welt diesem Bereich ein starkes Gewicht zu geben. Problematisch ist eher der Reflex, die Bildungsinhalte hauptsächlich durch die Nachfrage am Arbeitsmarkt zu bestimmen. Wenn Sie sich erinnern, es gibt eine sogenannte Exzellenzinitiative der Bundesregierung, um Elite-Universitäten zu schaffen. Den Zuschlag für die millionenschweren Fördermittel haben nur naturwissenschaftlich geprägte Universitäten bekommen, beziehungsweise deren naturwissenschaftliche Teile. Ganz klar wurde gesagt, wir müssen konkurrenzfähig sein mit anderen Wettbewerbern im Ausland. Das ist sicher richtig, aber das ist sicherlich nicht alles. Als Argument für die vor allem auf Nutzanwendung ausgerichtete Bildung wird auch ins Feld geführt, dass die Menge an verfügbarem Wissen ohnehin so groß ist, dass überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als sich so früh wie möglich zu spezialisieren. Kritiker sagen, es werden nur noch Fachidioten produziert. Welche Konsequenzen hat das für die allgemeine, auch sittliche Bildung des Menschen? Also das, worüber der Bildungsbegriff sich ursprünglich im 18. Jahrhundert, darauf gründet er eigentlich, unserer zumindest, wie der sich definiert hat. Also was hat das für Auswirkungen? Eine eher düstere Einschätzung gibt das philosophische Wörterbuch von Georgi Schischkow. Es war ein kleines Standardwerk, bevor das historische Wörterbuch der Philosophie erschien. Der Autor schreibt, zitiere, Bildung als Schutz gegen die entpersönlichenden Mächte der Zeit wird in der demokratischen Gesellschaft zwar zu einer Lebensfrage für alle Einzelnen, wie auch für die Gesamtheit, in der Tat wird sie aber so weit von der Spezialistenbildung verdrängt, dass man heute ohne Übertreibung von einem Untergang der eigentlichen Menschenbildung sprechen kann. Ist Bildung so, wie ich sie verstehe, untergegangen? Sehen wir dafür Anzeichen? Ich hatte zu Beginn das Buch von Dietrich Schwanitz, Bildung, erwähnt. Ich halte dieses Buch für ein Symptom dieses Bildungsverlustes. Zum einen beklagt der Autor selbst den Verlust an Allgemeinbildung in unserer Gesellschaft und gleichzeitig reduziert er den Begriff Bildung zu einer Aufzählung an abfragbarem Wissen. Bislang wird hier Bildung wird hier reduziert auf einen Kanon. Und das habe ich versucht zu zeigen, sobald man sich auf diese Diskussion, auf einen Kanon beschränkt, verliert man das Wesen der Bildung. Wie aber wird man mit der Informationsfülle fertig? Woher weiß ich, was ich wissen soll? Schafft das Internet da Abhilfe? Immerhin kann man sich so ziemlich alles ergoogeln, was man will. Sage nein, denn was dem Internet fehlt, ist die Systematik des darin enthaltenen Wissens. Wichtiges, Unwichtiges, Richtiges, Falsches, alles steckt kunterbunt nebeneinander. Um diese Daten nutzbar zu machen, muss ich aber in der Lage sein, die Quelle zu beurteilen. Das heißt, ich muss vorher schon eigentlich wissen, worum es geht. Oder ich bin der Beliebigkeit des Internets ausgeliefert und Beliebigkeit ist das Gegenteil von Bildung. Einmal ganz abgesehen davon, wenn Sie nicht wissen, dass es den Wärter gibt, können Sie ihn auch nicht ergoogeln. Und wenn man das Treiben unserer Politiker manchmal betrachtet, kommen einem auch gewisse Zweifel. Hier in Baden-Württemberg gab es unlängst eine eher peinliche Geschichte. Ich habe sie ganz am Anfang ein bisschen erwähnt. Die Landesregierung wollte zur Finanzierung der Renovierung des Schlosses Salem mittelalterliche Handschriften aus der Karlsruher Landesbibliothek verkauft. Es regte sich wütender, vor allem internationaler Protest. Wissenschaftler aus aller Welt sprachen von Barbarei und unser Ministerpräsident kommentierte das zunächst folgendermaßen, ich zitiere frei: Die Reaktionen machen mir noch keine Sorgen, die Kritik steht ja nur im Feuilleton und nicht im Wirtschaftsteil. Das ist ein herrliches Beispiel dafür, was passiert, wenn Bildung auf ihre ökonomische Verwendbarkeit reduziert wird. Im weiteren Verlauf der Geschichte sah sich unser Wissenschaftsminister in einer Pressekonferenz sogar genötigt zu betonen, ich bin kein Banause. Mal sehen, wie das weitergeht mit den Kulturgütern, dann kann man das Fazit ziehen. Aber was ist das Fazit? Und ich will zum Ende kommen, damit wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren können. Was ist das Fazit bei uns? Bildung heißt für mich nicht in erster Linie ein abfragbarer Kanon und genauso wenig ist sie ausreichend definiert über ihre ökonomische Nützlichkeit. Wesentlich für die Bildung ist die innere Haltung, die Bereitschaft des Einzelnen, sich Wissen anzueignen und sich mit diesem Wissen auch kritisch auseinanderzusetzen. Bildung ist ein Prozess, der nicht auf Schule und Hochschule beschränkt ist, sondern ein stetes Streben sein sollte. Bildung gehört zum Wesen des Menschen. Vollkommene Bildung gibt es nicht. Aber es gibt einen unendlich langen Weg, der in diese Richtung weist. Man kann ihn beschreiten oder man kann es lassen. Welches Wissen ein Mensch angesammelt hat, sagt vielleicht weniger über seine Bildung aus, als seine Bereitschaft, sich auf den Weg der Bildung zu begeben. Ich danke Ihnen.
Ja, wir danken Herrn Kirchner. Haben Sie Fragen an unseren Referenten?
Der Begriff Bildung, inwiefern ist der denn abhängig oder vielleicht auch gleichzusetzen mit dem Begriff Intelligenz?
Können Sie dazu was sagen? Bildung und Intelligenz, ja, wie das zusammenhängt. Ich wiederhole es fürs Mikrofon.
Bildung und Intelligenz, wie hängen die zusammen? Ich sage mal so, es ist natürlich für die Bildung förderlich, wenn man intelligent ist. Nur ich glaube, man darf einem weniger intelligenten Menschen nicht absprechen, dass er sich bilden kann. Vielleicht nicht jeder kann Professor werden, aber ich sage es jetzt einfach mal, mein Vater hatte 8 Jahre Volksschule. Das war kein dummer Mensch, der hatte Goethe gelesen. Das ging. Das ist kein Gradmesser. Das ist nicht die Frage eines Bildungsstandards. Es ist eine Frage der Fähigkeit, sich etwas anzueignen. Das ist natürlich, wenn man zum Grenzdebilen kommt, der kann sich wahrscheinlich schwer bilden. Aber ich würde es nicht an einem Quotienten oder an irgendetwas festmachen, sondern ich glaube, das ist der Kern dessen, dass man tatsächlich versucht, sich etwas anzueignen, sich kritisch auseinanderzusetzen und dies auf dem jeweiligen Niveau, das man eben haben kann.
Ja, bitte.
Ja, ich habe eine Frage, was denken Sie, wird die große Krieg der Zukunft sein, zum Beispiel die UN-Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung, was wird sich da verändern in der Bildung und welche Aufgaben sehen Sie, da Sie ja vom SWR sind, zum Beispiel auch für Rundfunkanstalten, sich mit solchen neuen Themen in der Bildung zu befassen, auch in dem hohen Klimawandel und solche Sachen?
Sagen wir mal so.
Wiederhole es auch nochmal kurz für die Aufnahme. Also UN-Dekade Bildung, nachhaltige Entwicklung. Was sind da die großen Themen und wie reagieren Medien wie der SWR, wenn wir hier schon so einen Vertreter von dem Club haben, dann ist es ja nicht schlecht, den mal in die Mangel zu nehmen.
Also, ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, was sind die Themen. Ich glaube, wenn man auf den Bildungsbegriff schaut, ist es mehr die Haltung dazu, das Vermögen, sich Inhalte anzueignen, das ist die Problematik. Es gibt kaum mehr irgendein großes Thema, das unwichtig ist. Also wenn Sie Klimaschutz angucken, das geht vom Hundertsten bis ins Tausendste. Das ist das große Problem, dass man es eben nicht mehr zusammenfassen kann. Also man kann nicht mehr ein Buch machen, da ist alles drin. Es gibt natürlich die Themen Umweltschutz, da sind wir auf die Technik, auf alle Naturwissenschaften zurückgeworfen, aber eben auch und das ist dieses Beispiel mit dem Ministerpräsidenten, das ich vorher gebracht habe. Wenn ich nur einen Technokraten habe, dem ein gewisses Gefühl dafür abgeht, in welchen Kontext ich etwas stellen muss, dann habe ich ein Problem. Wobei ich dem guten Mann jetzt nicht dieses absprechen will. Er hat sich da nur ein bisschen unglücklich verhalten. Also nichts gegen Herrn Oettinger, auch wenn er sonst manchmal auch Blödsinn redet. Aber gut, Das ist das eine. Jetzt zum Öffentlich-Rechtlichen, also ich muss betonen, ich bin hier Privatperson, darf natürlich nicht für meinen Sender sprechen, das ist nur vorausgeschickt. Aber man kann natürlich schon sagen, die Problematik ist die, Wissen ist eher immer anstrengend, sich anzueignen. Das heißt, in einem Umfeld, das eher darauf abzielt, ein Unterhaltungspublikum zu bedienen, kann ich nicht mehr einfach sagen, okay, wir sind der Bildungssender und der Rest ist uns wurscht, weil die Gebühren zahlen sie alle. Das heißt, ich muss auch den Menschen bedienen mit einem vollen Programm, der sich nicht unbedingt für intellektuelle Diskussionen interessiert. Früher war die Idee des Vollprogrammes, und ich bin eigentlich auch noch ein Anhänger dieses Vollprogrammes, der sagt, ich muss alles auf einem Kanal auch bieten können, damit ich den Zuschauer, Zuhörer auch mitnehme, der vielleicht nicht an Bildung interessiert ist, aber der bleibt vielleicht mal dran kleben und kriegt so quasi das untergejubelt, mal boshaft formuliert. Aber ich denke, es ist wichtig, das Angebot zu schaffen in einem Rahmen, der für alle zugänglich ist. Also wenn ich mich zu einem elitären Medium mache, dem nur noch ein gewisser Teil eines Publikums folgen will, dann habe ich mich im Prinzip als öffentlich-rechtliche Anstalt aus dem öffentlich-rechtlichen Kreis verabschiedet. Es gibt verschiedene Sparten. Die Aufteilung gerade im digitalen Bereich mit Spartenkanälen ist ein Problem. Also man erreicht die Leute weniger, aber ich denke, das darf nicht Grund sein, diesen Gedanken, den man hat, außer Acht zu lassen. Also ich denke, es ist eine Haltung, eine Gratwanderung. Es ist weniger eine Möglichkeit, tatsächlich, wie im ersten Teil der Frage angedeutet, eine Frage der Themen.
Vielleicht kann man sagen, dass ich da auch der Entwicklung, der Vielzahl der Kanäle und so weiter etwas spiegelt, was Herr Kirchner vorher für die Wissenschaften und die Disziplinen dargelegt hat. Wir differenzieren uns immer weiter aus und es gibt immer stärkere Spezialisierungen. Wenn Sie an die Anfänge des Fernsehens in Deutschland der Nachkriegszeit, Sie erinnern sich nicht dran, aber ich mich auch nicht, aber wenn wir da drauf schauen, da gab es ein Programm. Und da kam jetzt Sport und daraufhin eine Theaterübertragung. Und dann kamen die Nachrichten und dann gab es Oper oder Literatur und dann gab es eine Unterhaltungssendung. Das war im Grunde ein riesen Mischmasch an verschiedenen Inhalten. Und die Leute haben alles geguckt und haben sich nebenbei dadurch durchaus durch dieses Medium bilden können. Heute können sie dem natürlich ausweichen. Sie können nur noch das schauen, was ihren Neigungen entspricht und kriegen nicht mehr so ganz mit, was vielleicht noch anderes auf der Welt zu haben wäre. Aber wir hatten hier vorne noch eine Wortmeldung.
Ja, in der Zeit von Live und ähnlichen Sendungen, was ist denn die Chance der Öffentlich-Rechtlichen, da noch irgendwie das Publikum zur Bildung zu bringen, wenn das Publikum offensichtlich
nicht sehr klein ist? Also haben die Öffentlich-Rechtlichen noch eine Chance? In Zeiten von, sage ich jetzt mal, netten Billigsendern. Ne?
Der Versuch, den man unternimmt, ist, sich dem Publikum auch anzudienen. Also sehen ja einfach, wenn Sie aufs Programm schauen, da ist viel Volksmusik, das ist für die Privaten uninteressant, weil es ältere Mitbürger sind, die kaufen nicht so viel, also kratzt die Privaten nicht, also versucht man die noch zu kriegen. Man versucht tatsächlich, ein Angebot zu machen, und mit diesem Angebot Leute ins Boot zu holen, die vielleicht originär nicht an anderen Inhalten interessiert. Es ist eine Gratwanderung, das ist schwierig, das ist ein Dilemma, in dem man ist. Einerseits muss man Niveau zurückfahren, um tatsächlich alle befriedigen zu können. Andererseits gibt man sich natürlich dem Vorwurf preis, selber an Niveau zu verlieren. Wozu noch Öffentlich-Rechtliche, wenn die ohnehin denselben Scheiß machen wie die Privaten auch, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, nicht als SWR-Repräsentant, sondern als Privatperson, der dort arbeitet. Aber das ist eine Gratwanderung, das ist eine schwierige Diskussion und die ist auch nicht beendet und da gibt es auch keine ganz klare Antwort. Die Antwort im Moment, die gegeben wird, ist eben zu versuchen, sich möglichst einem breiten Publikum zu öffnen und die Angebote da unters Volk zu bringen. Das muss man schauen, wie das weitergeht. Also das ist eine offene Diskussion.
Wir hatten ja in dem Semester und auch in dem davor den Jürgen Lodemann zu Gast. Dieses Semester hat den Vortrag über Freiheit gehalten. Jürgen Lodemann war lange Jahre Fernsehredakteur beim Südwestfunk. und hat sich in seinen Essays auch mit dem Sender und so weiter beschäftigt und dieser Entwicklung, hat sich als Medienkritiker betätigt. Und er vertrat schon sehr früh die These, dass die Öffentlich-Rechtlichen doch nicht an diesem ganzen Zirkus um Quote und Werbeeinnahmen sich beteiligen sollten, sondern sich ausschließlich über Gebühren finanzieren und dann ausschließlich dem Bildungs- und Informations- und Unterhaltungsauftrag gerecht werden und sich nicht mehr messen und vergleichen und anpassen an die werbefinanzierten Privatsender. Er hat es auch mal, da gibt es ja Zahlen, das aufgeführt, so viel entginge den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht, wenn sie auf die Werbeeinnahmen verzichteten.
Naja.
Und sie könnten sich vielleicht an dem einen oder anderen dann ja, nicht mehr beteiligen, aber hätten vielleicht auch wieder mehr Freiräume, sich zu konzentrieren auf ihre Stärken. Also da gibt es auch innerhalb der Sender natürlich ganz, ganz unterschiedliche Positionen und Diskussionen. Aber das ist, eine Debatte über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die jetzt, locker schon 30 Jahre spielt. Sie haben sich gemerkt.
Einmal noch, ich weiß nicht, ob ich eine Frage stellen oder ob Sie eine Antwort darauf haben. Wird und kann sich die Bildung gegenüber und das Wissen gegenüber den Emotionen irgendwie etablieren?
Verhältnis Bildung und Emotionen, das ist die Frage, ne?
Ich würde gar nicht sagen, dass da ein Widerspruch besteht. Also ich denke, was Aristoteles beschrieben hat, ist ja eine Form der Leidenschaft. Jetzt mal im ursprünglichen Sinne. Also ich glaube, es ist auch eine Lust der Bildung. Früher gab es die Bildungslust, so eine Formulierung. Und ich glaube, man muss sie wecken. Es ist eine Anstrengung. Das ist wie Joggen gehen. Ich meine, ich tue es nicht, aber... wenn man es machen will, muss man sie ein bisschen überwinden und dann wird es ganz nett. Und ich glaube, bei der Bildung ist es ähnlich. Das heißt, wenn man den Keim gesetzt hat, dann kann man es vielleicht auch weitertreiben. Dieses, denke ich, ist der Ansatz. Wenn man, sagen wir mal so, sich nur noch vor die Glotze hockt mit einer Dose Bier, dann ist schwierig.
Aber nicht nur das vor dem Fernseher, weil Sie haben das ja angesprochen, den Fachidioten. Oder gestern Abend, wenn ich mir das Film gesehen habe, dann Titel, das klingt gerade wieder so ein Sci-Fi, wo einfach mit Medikamenten den Leuten die Emotion genommen wird, damit sie funktionieren.
Wie?
Ja, genau.
20. Ja. Ja, also ist immer wieder ein Thema im Science Fiction natürlich. Ne? Kill den Leuten die Emotion und sie werden zu Funktionsträgern. Ja? Aber ich denke, da ist schon klar, das hat nichts mit dem Bildungsbegriff in diesem Sinne zu tun. Das ist einfach ein Bildung in diesem Sinne heißt ein umfassend gebildeter Mensch. Da gehören im Übrigen auch noch Begriffe hinein zum Wortfeld Bildung, wie Seelenbildung oder Herzensbildung oder sowas. Das sind alles Begriffe, die in den Bereich hineinfallen und die genau etwas von diesem Bildungsbegriff spiegeln. Dass es eben nicht allein darum geht, irgendwelches Wissen und gar nur solches, das funktional verwertbar ist, zu sammeln, sondern tatsächlich sich als Mensch zu bilden, ja? Und so zum Menschen erst zu werden. Das ist ein Gedanke, der übrigens in den Ursprüngen der antiken Philosophie der zentrale war. Der Glücksbegriff in der Antike, was ist ein gutes Leben und so weiter, ging genau davon aus, dass ein gutes Leben der führt, der sich bildet. Der sich formt. Wir sind sozusagen noch nicht wer, sondern wir müssen jemand werden. Und werden das dadurch, dass wir uns zum Beispiel auch mit dem Wissen auseinandersetzen, ein Wissen im umfassenden Sinn. Tja, weitere Fragen an Herrn Kirchner. Bitte.
Herr Schumacher meint ja, dass der Wille des Menschen, dass er die Vernunft überlagert. Das heißt, ein Mensch, der seine natürlichen Bedürfnisse nicht finden kann, die essen, schlafen, Sicherheit und so weiter, dass der gar keine Chance hat, einfach von seiner Konzeption sich zu bilden. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo wieder eher Arbeitslosigkeit und so weiter und alle haben Angst, dass sie keinen Job kriegen. Glauben Sie, dass es daran liegt?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Hunger muss ja hier keiner. Also das ist nicht der Fall. Also Angebote gibt es. Ich denke, es ist schon eine gewisse Problematik einer Haltung da. Man kann natürlich Leuten nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht ordentlich ihren Goethe lesen, weil das wäre Schmarrn. Aber ich denke schon, dass es mit einer Haltung zu tun hat. Ich glaube, das ist der Grundgedanke. Und es wäre ein großes Wort zu sagen, wenn man arbeitslos sei, müsste man sich nur ein bisschen bilden und dann kriegt man einen Job. Das halte ich für verfehlt. Aber ich glaube nicht, dass man aus einer ökonomischen Situation sofort schließen kann, dass man nicht zu einer Bildung kommen kann. Gerade Bildung ist ja oftmals auch der Schlüssel wieder in ein Arbeitsleben hinein. Aber das ist natürlich ein heikles Feld. Ne? Also ja, das kann man nicht abschließend beantworten, so oder so ist es. Das wäre anmaßend, so etwas zu tun. Aber ich glaube, dass es kein Widerspruch ist. Wenn jemand natürlich in einer Lage ist, wo er eh nicht gebraucht wird, dass so jemand dann in einen negativen Trend kommt und sagt, mein Gott, wenn ich eh nicht gebraucht werde, warum soll ich mich dann auch noch fortbilden? Kann man nachvollziehen, verstehen, sinnvoll ist es nicht. Und es ist dann vielleicht eher eine gesellschaftliche Aufgabe, Menschen, die in so einen Zirkel hineingeraten, denen zu helfen, zu sagen, nee, Moment mal, wenn er doch weiter danach strebt, dann könnte er doch noch was werden, wenn sie Dusel haben. Also es ist schwierig, aber ich denke, man darf dann nicht aufgeben oder man kann es zwar verstehen, aber es wäre wahrscheinlich nicht zielführend.
Ja, weitere Fragen von uns in Herrn Kirchner?
Das ist Ihrer Meinung nach das Problem im internationalen Bereich, bei den PISA-Studien, weil wir tatsächlich schlechte, also in Deutschland einfach schlechte Ergebnisse haben. Das ist da.
Also die Ursache für das schlechte Abschneiden bei den PISA-Studien, das ist Ihre Frage?
Ja.
Schwer zu sagen. Schwierig, also wenn man die, selbst mit unseren Politikern immer mal wieder zu tun, da heraus sagt, mein Gott, unser Problem ist eigentlich nicht, bei uns ist alles prima, man muss nur optimieren und die Kiddies sind halt ein bisschen blöd. Ne? Das ist, er sagt es nicht ganz so, aber im Prinzip ist das die Aussage, die Eltern müssen was tun. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ist eine andere Frage. Also es ist zumindest, die PISA-Studien besagen, in kaum einem anderen Land als in Deutschland ist die soziale Herkunft so entscheidend für den weiteren Bildungsweg. Vielleicht ist das durchaus ein Ansatz, dass man früher anfängt und womöglich mal guckt, woran liegt es. Aber das ist eine eminent politische Frage. In Hamburg soll die Hauptschule abgeschafft werden. In Baden-Württemberg ist man davon meilenweit entfernt. Und man sagt, das ist eine prima Sache hier. Man gibt auch zu, dass man da sehr viel gemacht hat. Ist schwierig. Mir ist damals, als diese Studien aufgekommen sind, ein kleiner Aspekt aufgefallen, der ein bisschen fies war gegenüber Deutschland. Ich habe mal in England während des Studiums als Lehrer gearbeitet und die haben oftmals andere Formen von Fragestellungen als in Deutschland. Hier ist es so, wenn ein Lehrer eine Frage stellt, dann ist die eins zu eins zu übernehmen, die ist ernst gemeint. Also was weiß ich, drei Werke Goethes, dann zählt man drei auf und dann ist es richtig. In England ist es durchaus so, dass man a trick question hat. Das heißt, es wird durchaus vorausgesetzt, dass die Fragestellung selbst problematisiert wird. Und diese PISA-Tests enthielten viele Fragen, wo der Schüler dazu genötigt war, die Frage selbst zu thematisieren. Das heißt, es waren welche drin, die sich so nicht beantworten ließen, weil in der Frage selbst ein gewisser logischer Fehler war. Den mussten sie beantworten. Wenn man das nicht gesehen hat, aber wenn man auch darauf nicht geeicht ist, sowas zu sehen, hat man gewisse Schwierigkeiten, sowas zu beantworten. Aber das ist nur ein Aspekt und sicherlich keine Erklärung für das Gesamtphänomen. Aber es gibt Leute, die sich mit diesen Dingern beschäftigen, die sagen, PISA ist nicht alles. Aber ich bin zu wenig sozusagen schulpolitisch gebildet, um da tatsächlich zu sagen, woran hakt es denn nun? Aber das sind die Themen, um die es kreist. Also soziale Herkunft, soziale Auslese im Vorfeld der Bildungskarriere und eben soziale Herkunft, die hier nicht in selber Weise gewürdigt wird, wie es in anderen Staaten anscheinend der Fall ist. Aber das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen.
Ein anderer Hebel, der oft angegeben wird, ist die Lehrerausbildung. Finnland schneidet ja relativ gut ab immer bei den PISA-Studien. Wenn Sie mal schauen, ich glaube in der aktuellen oder in der Zeit der letzten Woche, ist ein ausführlicher Bericht darüber, wie in Finnland Lehrer ausgebildet werden und was für einen Status dieser Beruf dort hat. Wesentlich höheren als bei uns. Die Ausbildung ist offenbar wesentlich intensiver. Und ja, man muss da wohl ein bisschen nachdenken, ob man vielleicht in der Richtung, was unsere Lehrerausbildung betrifft, hierzulande es optimieren kann und die Lehrer vielleicht auch auf veränderte Situationen und auf veränderte Schüler im Vergleich zu früher hin ausbilden muss, ob da nicht was zu drehen wäre. Aber gut. Haben Sie noch Fragen?
Ist es dann nicht vielleicht auch die fehlende Emotion von den Eltern? Das ist von der Emotion angebracht. Also in im Zuge der Erziehung, dass da was fehlt, dass die Kinder dann auch
emotionale Unterversorgung führt zu geringerer Bildung. Wäre das die These? Ja.
Also zumindest muss die Emotionalität der Eltern dahin gehen, dass sie für dieses Thema offen sind. Also ich weiß nicht, ob man Emotionen kontra Bildung, ob man da einen Gegensatz herstellen kann, beziehungsweise so eine Verknüpfung. Aber ich glaube, eine leidenschaftslose Erziehung ist sicherlich eine, die nicht dazu führt, dass Kinder besonders viel Bildung mitkriegen. Also ich glaube schon, dass eine emotionale und auch sozusagen das, was Sie vorher formuliert haben, eine Bildungslust dazugehört, um tatsächlich diesen Keim zu setzen und zu sprießen zu lassen. Dass Menschen, weil ein Kind, wenn man nur immer eintrichtert, wird es wahrscheinlich keine große Lust haben. Wenn man aber die Lust weckt, sich selber darum zu kümmern, kommt vielleicht mehr bei raus, dass dieses vielleicht ein Aspekt sein könnte, der da zuträglich ist.
Ich glaube, die Freude am Lernen zu vermitteln, ist sicherlich etwas sehr Wichtiges. Ein ganz lustiges Beispiel vor Augen, ich hatte eine Bekannte in Spanien, eine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt vielleicht 8, 9 Jahre, 10 Jahre alt. Fröhliches, munteres Kind, trieb Sport, war sehr intelligent, emotional, beachtlich positioniert und so weiter. Wenn die irgendwas angestellt hat und die Eltern meinten, es ist Zeit, der mal zu zeigen, dass es so nicht geht, dann durfte sie am Nachmittag nicht in die Bibliothek. Das war für sie die größte Strafe. Ne? Ist offenbar, ja, man kann offenbar auch so rum einen Wert setzen. Ja? Fand ich sehr beeindruckend. Sie hatten noch eine Frage.
Die Verantwortung von den Eltern abgeschoben und auch die Krankheit um die Lehrer verscheißen, weil das ist wichtig und nicht von der Bildung meiner Kinder. Würden Sie sagen, dass die Eltern in Deutschland wieder mehr Verantwortung für ihre Kinder übernehmen
müssen? Die Frage ist, ob die Eltern zu wenig Verantwortung übernehmen und das lieber abschieben auf Instanzen und so weiter.
So sagt man gemeinhin, ja. Also das ist ein großer Vorwurf, der erhoben wird. Also ich halte mich nicht für die Instanz, solch eine Frage zu beantworten, aber tatsächlich in der Diskussion derer, die darauf meinen, professionelle Antworten geben zu können, spielt das eine Hauptrolle, ja. Also wird so gesehen, ja.
Wir haben da hinten noch eine Frage.
Ist es nicht auch möglich, dass man in den Schulen versucht, zu viel Wissen in die Kinder hineinzustopfen und den Bildungsplan zu erfüllen und dann vergisst es sich ums Eigentliche zu kümmern und keine Zeit mehr für was anderes hat? Für Menschen, für Herzensbildung, für das Training mit Informationen zu gehen?
Also zu viel ja, Wissenseinheiten, zu viel Informationen, das ist ein Unterschied, ne, zwischen Information und Wissen. Also zu viel Information in den Lehrplänen und zu wenig Umgang, das zu Wissen zu machen, sich anzueignen, zur Bildung werden zu lassen. Ob das eine Ursache sein kann.
Also es ist sicherlich so, dass wenn man, so wie Sie es ansprechen, zu wenig Zeit auf anderes, also in meinem Vortrag habe ich ja versucht, eben diese Menschenbildung, Herzensbildung, Seelenbildung, tatsächlich eine sittliche Bildung sich zu erarbeiten, dass das zu meinem Bildungsbegriff, wie er auch im 18. Jahrhundert geprägt worden ist, dazugehört. Im Kontrast dazu steht eben diese reine Nutzanwendung der Bildung. Und ich glaube, da besteht die Gefahr eines Missverhältnisses. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, die Anforderungen, die Hochschulen teilweise stellen, sind relativ hoch. Also man muss viel mitbringen, einfach an Bildung, nicht unbedingt an Wissen, sagen wir mal so. Man muss, der Kanon dessen, was verlangt wird, ist groß. Und es gibt natürlich auch immer wieder den Vorwurf einerseits der Wirtschaft, andererseits auch von Hochschulen, die sagen, mein Gott, die kommen von der Schule und können nichts. Das ist die Frage aber eben nach einem Wissen, einem Lehrstoff, der da eingefordert wird. Insofern ist die Schule sicherlich in einem Dilemma, einerseits enorm viel Stoff unterzukriegen und neben diesem Stoff tatsächlich noch etwas darüber hinaus zu vermitteln. Es gab lange die Diskussion um die Wichtigkeit musischer Fächer. Es gab so auch Ideen zu sagen, Musik alles abschaffen, weil das braucht hinterher doch kein Mensch mehr. Irgendwie, man kann auch so in die Musikschule gehen, dort Geige lernen, das braucht man in der Schule nicht mehr machen, kann man lieber noch 2 Stunden Mathe draufhauen, haben Sie mehr davon. Diese Diskussion wurde auch geführt und man ist dann doch dazu dabei geblieben, musische Fächer beizubehalten. Aber es ist natürlich schon so, dass man diesen Bereich zurückgefahren hat, teilweise gegenüber einem sehr stark wissensorientierten Bereich. Das hat aber auch seine Notwendigkeit in Bezug auf die Anforderungen, die gefordert werden. Aber das ist ein komplexer Bereich. Also ich habe mich auch mehr auf den theoretischen Teil der Bildung befasst als auf den schulpraktischen, den ich so direkt auch nicht mehr verfolge.
Zu Beginn. Aber offenbar scheint er uns ja am Herzen zu liegen. Ja. Ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt bereits 9, aber die Diskussion ist so munter wie selten. Anscheinend liegt Ihnen Bildung am Herzen, sonst würden Sie auch nicht montags hierher kommen. Gehen Sie heute Abend gebildeter hier raus? Ja? Naja, immerhin einer geht hier gebildet raus. Nein, 2. Ich habe gelernt, dass Bildung offenbar ein Thema ist, das zumindest in Teilen emotionalisiert und zur Diskussion führt. Und ich habe auch gelernt, dass wir hier Leute haben an der Hochschule, die im 12. Semester am Studiengang Honig eingeschrieben sind und Winnie Pooh heißen. Nun gut, Winnie Pooh lernen wir vielleicht bei anderer Gelegenheit kennen. So steht es hier zumindest auf der Liste. Ja, nächste Woche hat die Reihe Pause. Am 7. Mai, denke ich, ist der nächste Termin. Und dann schließen wir nahtlos an und widmen uns der Schönheit. Schönen Abend.